hörst Ungeschminkt, die Marketing-Show mit mir, Sandra Holze. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Diese Woche habe ich einen spannenden Gast, eine Gästin, aber ich gender ja nicht, auf die ich mich schon lange freue, und zwar Dr. Kerstin Gernig. Und wir sprechen über das Thema, wie du erfolgreich den Weg aus dem Job in die Selbstständigkeit schaffst, vor allem, wenn du dich vielleicht eher schon in der Lebensmitte befindest, was die Lebensmitte ist. Wird uns Kerstin sicher gleich noch erklären. Kerstin ist Coach für Neuanfänge. Das heißt, sie hilft Menschen in der Lebensmitte dabei, erfolgreich neu zu starten, was für die meisten ihrer Kunden eben bedeutet, sich aus dem Job in die Selbstständigkeit zu wagen, was auch der Weg vieler meiner Kunden ist, weshalb ich das Thema so spannend finde. Und Kerstin hat einen ziemlich, wie ich finde, bunten Lebenslauf, über den sie uns gleich mehr erzählen wird. Denn sie war in der Wissenschaft, sie hat zu Kafka promoviert, war dann Chefredakteurin der Fachzeitschrift Bestattungskultur, für deren Relaunch sie auch einen Preis gewonnen hat. Jetzt widmet sie sich ganz dem Coaching, und in ihrem Buch Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird, beschreibt sie, wie das gelingen kann. Und sie sagt, was ich auch immer sage, Gründen ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Und passend dazu hat sie auch ein 52-Wochen-Coaching-Programm, zu dem sie später wahrscheinlich auch noch einiges sagen wird. So, das war jetzt schon eine lange Einführung, liebe Kerstin. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich, da zu sein, Sandra. Hallo.
Hi. Ich würde sagen, ich habe jetzt ja schon so ein bisschen angerissen, dass du dich selber ja auch immer wieder neu erfunden hast. Vielleicht fängst du einfach mal direkt damit an, wie das bei dir war, dich in der Lebensmitte nochmal neu zu orientieren und nochmal ganz neu anzufangen, weil das ist ein super spannendes Thema.
Ja, auch wie man Lebensmitte definiert, ist ja ganz spannend. Also ich sage gerne von 35 bis 59, weil früher alles so auf die 50 hingelebt hat. Da dachten die Menschen, wenn sie 50 sind, fangen sie an, sich mit ihrem Vorruhestand zu beschäftigen. Und das Tolle ist, dass viele Menschen heute mit 50 anfangen, nochmal richtig durchzustarten. Schon mal die gute Nachricht gleich vorweg, denn durch den demografischen Wandel können wir ja 100 werden. So, und da sich alle 7 Jahre im Leben eines Menschen was verändert, sage ich so, 35 ist oft so ein Punkt, da hat man bestimmte Dinge schon gemacht, was weiß ich, Familie gegründet, Ausbildung, Studium, erste Berufserfahrungen und ist die Karriereleiter vielleicht auch schon ein bisschen hochgeklettert. Und dann kommt ja häufig in der Lebensmitte so ein Punkt, wo man sich fragt, soll es das jetzt gewesen sein? So, und bei mir war das relativ spät, du hast es ja eben schon angedeutet. Vielen Dank für deine nette Anmoderation. Ich war 10 Jahre in der Wissenschaft im In- und im Ausland, dann 10 Jahre in der Wirtschaft und ich war Ende 40, als bei mir die neue Lebensmitte anbrach. Und ich gemerkt habe, ich war Sepulkralkulturexpertin, das heißt, ich habe mich mit Bestattungs- und Trauerritualen weltweit beschäftigt und das mit wissenschaftlicher Neugierde so intensiv und exzessiv, dass ich nach 10 Jahren den Eindruck hatte, mir ist da kein Thema mehr fremd. Ich bin Wissenschaftlerin von Hause aus, sehr neugierig, ich brauche ein neues Thema. Nun ist es ja nicht so ganz einfach, mit Ende 40 sich nochmal zu bewerben. Und ich muss gestehen, ich hatte darauf auch keine Lust, mich nochmal bei einem anderen Verband als Geschäftsführerin zu bewerben. Und habe gedacht, dann bleibt eigentlich nur ein Weg, Ausweg Selbstständigkeit. Dazu kam aber, ich komme nicht aus einem Elternhaus mit Selbstständigen, sondern meine Eltern sind Angestellte. Und das war auch eine gewisse Belastung, weil für meine Eltern gab es ein Credo. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Und wenn man mit diesem Sicherheitsgefühl, Gedanken groß wird, ist es ja nicht so einfach, diesen erstmal extrem unsicheren Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und natürlich ist das mit Unsicherheiten, auch mit Ängsten verbunden. Und dann kam aber noch dazu, dass mein ganzes Umfeld gesagt hat, bist du wahnsinnig? So eine Stelle gibt man noch nicht auf. So ein topdotiertes Gehalt bekommst du nie wieder. Ja, bist du da nicht schon viel zu alt für? Ja, und was machst du, wenn du scheiterst? Also das heißt, alle bügelten mir dann ihre Ängste über.
So nett, oder? Ich finde, es gibt so Zeiten, da sollte man sagen, ich höre nicht zu, ich höre nicht zu.
Genau. Ja. So, und das ist natürlich dann ganz schwierig, weil man kämpft mit seinen eigenen Unsicherheiten und wird fast nicht bestätigt. So, und deswegen sage ich allen, die zuhören und die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig machen zu wollen, ihr braucht ein ganz anderes Umfeld, wenn ihr aus einem Angestellten-Dasein kommt. Ihr müsst euch Gleichgesinnte suchen, Menschen, die schon da sind, wo ihr hinwollt. Menschen, die sich auf dem gleichen Weg befinden, weil das gibt Kraft. Ich sage immer, Angestellte und Selbstständige denken anders, fühlen anders, ticken anders, handeln anders. Also wer den Weg gehen will, wird ein spannendes, extrem lebendiges, kreatives, neues Umfeld aufbauen.
Ich habe das bei mir auch gemerkt, dass ich über die Zeit mein Freundeskreis auch ein bisschen ausgetauscht hat, ne? Weil ich irgendwann dachte, so diese alten Freundinnen, also mit einigen wenigen habe ich heute noch oder wieder Kontakt, aber dann waren die so Hauptsache ein Job für die Sicherheit und dann Kinder kriegen und dann so ein Halbtagsjob, damit irgendwie nur ein bisschen Geld reinkommt. Das war so das Gegenteil von inspiriert Leben in meiner Welt. So das habe ich auch gemerkt, dass man dann, glaube ich, auch von ganz allein anfängt, sich andere Menschen zu suchen, die auch so ein bisschen das eigene auch manchmal ja Leid teilen, ne? Das ewig Spannende und wird das Geld reichen und woher kommen die Kunden und dann auch dieses Bock drauf haben und lange arbeiten und gerne lange arbeiten. Das ist ja, gehört ja alles dazu, ne?
Ja, wobei ich auch gleich sagen muss, sucht euch keine Jammerclubs, davon gibt es auch ganz viele, sondern sucht euch Menschen, die nicht mehr fragen, kann ich das schaffen, sondern ausschließlich fragen, was muss ich tun, um es zu schaffen. Da steckt die entscheidende Energie drin und das bringt einen jeden Tag ein Stückchen weiter.
Ja, doch diese Jammerclubs kenne ich auch aus den ersten 2 Jahren meiner Selbstständigkeit und ohne jetzt hier irgendwie geschlechterspezifisch schimpfen zu wollen, aber es waren diese Frauenclubs, die sich dann zum Mittagessen treffen und eigentlich wird dann auch nie über Business geredet, wo ich dachte, das ist doch hier der Frauen-Business-Irgendwas-Club, wieso reden wir denn jetzt hier nicht Tacheles über, wie wir Kunden gewinnen oder über Erfolge und dann wird immer über andere Sachen gesprochen oder darüber, wie schwer es ist. Deshalb fand ich Netzwerken in den ersten Jahren so furchtbar, weil ich da scheinbar kein Händchen für hatte, die richtigen Veranstaltungen zu finden.
Ja, bei mir ging das sogar so weit. Ich war ja auf vielen Netzwerkveranstaltungen eben auf der Suche, habe mich da nicht wohlgefühlt und dann war der Ausweg, ein eigenes Netzwerk zu gründen. Also ich habe ein Netzwerk ungewöhnlicher Unternehmerinnen und Unternehmer gegründet und da ist eine Wahnsinnspower drin, wenn die sich treffen. Und deswegen gibt es ja sowas auch wie Mastermind-Gruppen, Mentoren und die kann man selber gründen oder eben suchen und finden.
Ja, okay. Das heißt, trotz all der Unkenrufe aus deinem Freundes- und Bekanntenkreis hast du dann gesagt, ich muss was Neues starten.
Und dann begann aber eine echt spannende Phase.
Ja, weil jetzt, das ist genau die Frage, die sich mir stellt, also erstens, woher weiß ich denn, dass sich jetzt was ändern muss? Und wie finde ich das denn?
Also, dass man was ändern muss, das weiß man ganz genau, weil wir Menschen handeln alle aus 2 zentralen Impulsen. Leidensdruck oder Leidenschaft. Und das spüren wir. Das sind sehr starke Gefühle. Und wenn der Leidensdruck zu groß wird, muss was verändert werden. Und wenn die Leidenschaft da ist, dann ist man sowieso in die Zukunft gezogen. Nein, aber was spannend war, das ist ja nicht einfach, eine Geschäftsidee zu finden. Es ist ja nicht so, dass man sich hinsetzt am Schreibtisch, sagt, jetzt schreibe ich mal 5 Ideen auf und dann nehme ich eine. Und ich habe alle Fehler gemacht, die man machen konnte. Ich habe mich nämlich vom Kopf her erfunden. Ich habe gedacht, ach na ja, dann gründe ich doch eine Agentur für Kommunikationsgestaltung. Ich habe hier Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht für KMUs, also PR für KMUs. Wenn ich das heute ausspreche, muss ich immer schmunzeln, weil ich finde, da ist überhaupt keine Energie drin. Aber ich habe das ein Jahr durchgezogen mit allem, was dazu gehört. Website, Messestand, Flyer, Roll-ups, Visitenkarten, Briefpapier, das ganze Gedöns. Und war aber nicht glücklich dabei. Also ich hatte auch ein paar Aufträge, aber das hat mir alles keine Freude gemacht. Weil was habe ich gemacht? Ich habe kein Upgrading gemacht, sondern ein Downsizing. Ich bin nicht in meine Kraft gegangen, um wirklich aus dem Vollen zu schöpfen und alle meine Erfahrungen zu bündeln und den nächsten konsequenten Schritt zu gehen, sondern ich habe mich eigentlich erstmal klein gemacht. Und diese Agentur für Kommunikationsgestaltung war eine komplette Kopfgeburt. Da war keine Herzensenergie drin. Und dann habe ich mich nach einem Jahr hingesetzt und habe gesagt, nee, also so kann das nicht weitergehen. Und mir dann 3 Fragen gestellt. Was mache ich besonders gerne? Was möchte ich? Was will ich noch lernen? Und wo kann ich mein ganzes Wissen weitergeben? Und dann auch noch die Frage, wo ist es kein Nachteil, älter zu werden? Und das sind ja ganz einfache Fragen. Was mache ich gern? Was möchte ich lernen? Wo will ich hin? So, aber die dann zu beantworten mit seiner Herzensenergie. Nicht aus dem Kopf sich was auszudenken. Und das ist auch genau das, was ich eben heute mit meinen Coachings mache. Ich starte immer erst mit einem Stärkenprofil, um mal zu sehen, was ein Mensch alles im Gepäck hat. Und das ist ja in der Lebensmitte unglaublich viel an Berufs- und Lebenserfahrungen, Werten, Und dann ein Vision Board zu machen, zu gucken, wo zieht es einen hin? Und wir können alles lernen auf dieser Welt. Und ich habe dann gesagt, okay, dann ich schreibe furchtbar gern, dann möchte ich als Autorin arbeiten. Ich halte gerne Vorträge, dann möchte ich als Speakerin arbeiten. Und der Beruf, wo man alle Erfahrungen zusammenbinden kann, ist ja in gewisser Weise der des Beraters oder des Coaches. Dann mache ich doch noch eine Ausbildung als Business- und Team-Coach. Und dann passierte wieder was Spannendes und auch in gewisser Weise wieder was Dramatisches. Ich hatte dann einen Coach selber und habe dem gesagt, so, ich weiß, was ich will. Ich möchte als Autorin, Coach und Speakerin arbeiten. Und man dachte, oh, nee, das ist aber zu viel. Also ein Buch schreiben wollte ich ja auch mal, das habe ich mir wegcoachen lassen.
Und dann hast du dir wegcoachen lassen?
Im Coaching immer schlechter von Mal zu Mal. Und dann habe ich das irgendwann abgebrochen. So, damals hatte ich ja noch keine Erfahrung. Das war mein allererstes Coaching. So, deswegen nächste Botschaft an alle, die zuhören. Solltet ihr einen Coach haben, wo es euch danach nicht besser, sondern schlechter geht, Stantepede, immediately stoppen. Weil ein Coach soll einen weiterbringen. Das ist ja das Entscheidende. Und dann bin ich halt meinen Weg so gegangen, habe mein Buch geschrieben, Werde, was du kannst. Weil ich mir gesagt habe, ich möchte Menschen kennenlernen, die da sind, wo ich hin will. Also ungewöhnliche Unternehmer, die findet man nicht an jeder Straßenecke. Dafür war ich 2 Jahre unterwegs von Berlin bis nach Sri Lanka. Und das war eine wahnsinnig spannende, unglaublich aufregende Zeit. Und ich habe unglaublich viel gelernt, weil ich mich ganz bewusst mit ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen beschäftigt habe. Also von IT über Tourismus, Gastronomie bis zur Altenpflege. Ganz viele Bereiche, analog, digital. Und dann habe ich eine Ausbildung bei der German Speakers Association gemacht und dann eben mit meiner Coaching-Ausbildung wirklich die Nischenpositionierung vorgenommen. Und das ist ganz, ganz entscheidend heute, weil alle Menschen googeln und damit ein Angebot eines Selbstständigen gefunden wird, muss der Matching-Algorithmus bei Google funktionieren. Und das funktioniert nur, wenn man messerscharf, ganz glasklar positioniert ist. Und das ist sozusagen heute meine eigene Positionierung, Nischenpositionierung für ungewöhnliche Unternehmer und Unternehmerinnen zum vorzunehmen.
Okay, das ist ja immer das, wo ich meine Augenrollmomente habe, wenn ich, einige sind jetzt vielleicht sauer, wenn sie zuhören, weil sie mir vielleicht genauso eine E-Mail geschrieben haben, aber es sind vorwiegend Frauen, die mir schreiben, dass sie im Job stecken, da frustriert sind. Das sind aber oft sehr gute, also so von meiner äußeren Sicht, sehr gute Jobs, also die können richtig was und alle wirklich 99% sagen dann, ich will jetzt Coach werden, ich will anderen helfen. Und da kriege ich meine Augenrollmomente. Ich meine, du bist auch Coach geworden, aber also weshalb ich das habe, ist, weil ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich eine durchdachte Geschäftsidee ist oder ob es ein, aus dem ich weiß eigentlich gar nicht, was ich machen will, also werde ich Coach rausgeboren ist und aus dieser Stärke, und dann gerade viele Frauen empfinden das als Stärke, dabei ist es vielleicht auch eher so ein anerzogenes Ding von, ich will anderen helfen. Und wenn die dann in meinen Kursen landen und ich denen sage, ich helfe dir, dein Potenzial zu entfalten, ist keine Positionierung, sondern das ist, was jeder Coach auf seiner Webseite oben stehen hat. Wenn nicht steht, herzlich willkommen auf meiner Webseite, steht, ich helfe dir, dein Potenzial zu entfalten. Und dann denke ich mir so, wer steht nachts auf, weil er Angstschweiß hat oder nicht mehr schlafen kann und denkt, ich möchte mein Potenzial entfalten. Es macht doch keiner. Und ich weiß, wie schwer das ist. Und trotzdem möchte ich einfach diesen Frauen immer wieder sagen, steck da mehr Energie rein und behalte den Job so lange oder überleg auch, wo du vielleicht, wie du was finden kannst, wo du das, was du schon gemacht hast, nicht wegwirfst, sondern ja auch mit unterbringst, oder?
Also ich finde das ganz großartig, dass du das so offen ansprichst, Sandra. Und ich kann das auch nur bestätigen, die Erfahrung habe ich gemacht. Als ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe, wusste ich ganz genau, dass ich Unternehmerin werden möchte und ein Coaching-Business aufbauen möchte. Bei vielen anderen aus meiner Ausbildung war ich mir da nicht so sicher. So, davon arbeiten auch heute nur ganz wenige tatsächlich als erfolgreicher Coach. Ich breche erst mal eine Lanze für die Coaches, bevor ich auf deine Bedenken eingehe. Wir leben in einer Zeit, wo wir einen immensen Coaching-Bedarf haben, wirklich einen immensen Coaching-Bedarf, weil wir in Transformationsphasen sind von einer alten zu einer neuen Welt. Die alte Welt ist von Hierarchien bestimmt, die noch sehr stark top-down waren und wir brauchen eine Welt bottom-up. Die Menschen wollen heute agiles Arbeiten, sie wollen remote arbeiten, sie wollen New Work, sie wollen zu Hause arbeiten können. Und da ändert sich ganz viel in der Arbeitswelt. Es gibt Gründe dafür, dass so viele Angestellte auch in Führungspositionen sehr unzufrieden und sehr unglücklich sind und der Leidensdruck sehr hoch ist. So. Dann haben wir ganz viel, das sich verändert durch die Digitalisierung. Das wird unsere Arbeitsmärkte fundamental verändern. Und da sind wir ja mittendrin. Und wir sind in einer Gesellschaft, die leider nicht auf Augenhöhe ist. Also erstmal mit sich selber auf Augenhöhe zu kommen, wirklich in einem gesunden Selbstbewusstsein zu sein, das zu machen, was einen erfüllt, seine Berufung gefunden zu haben, ist das eine. Dann aber auch mit anderen Menschen auf Augenhöhe umzugehen, in nicht hierarchischen, sondern eben Augenhöhe-Beziehungen, da sind wir auch noch weit von entfernt. Von daher kann ich nur sagen, der Bedarf an guten Coaches ist sehr groß und man kann als Coach auch sehr erfolgreich arbeiten. Mein Ziel war, genauso viel zu verdienen wie als angestellte Geschäftsführerin, sprich im sechsstelligen Bereich, und das ist mir gelungen. So, natürlich ist es nicht mit Schnips, das ist ein weiter Weg, dahin zu kommen. Deswegen spreche ich ja auch vom Marathon. Da braucht man mindestens 1 bis 3 Jahre, um sowas aufzubauen. Jetzt zum Thema Coaches und deiner Kritik. Genau das sage ich auch immer. Um Gottes Willen, hört auf, drauf zu schreiben. Hallo, wie schön, dass ihr da seid. Ich entfalte eure Potenziale. Das braucht keiner, das will keiner. So, jetzt kommt es ja darauf an, die Breite dessen, was man an Coaching-Profil haben kann, ist ja immens. Es gibt Menschen, die machen Flirt-Coaching. Es gibt Menschen, die machen Paar-Coaching. Es gibt Menschen, die machen Beziehungs-Coaching. Es gibt Menschen, die machen Business-Coaching. Es gibt Menschen, die machen Führungskräfte-Coaching. Und das ist eben genau das Entscheidende, sich zu positionieren, zu sagen, was für Kompetenzen hat man, die man als Coach und Berater, weil immer diese beiden Aspekte natürlich eine ganz große Rolle spielen, was hat man denn für Fachkompetenzen, die man einbringen kann, den Menschen weitervermitteln kann. Und es ist natürlich schon das Großartige in der Lebensmitte, dass man Berufserfahrung hat. Und ich sage immer, Innovation, auch innovative Positionierungen finden an Schnittstellen statt. Also das, ich habe mal einen Vortrag beim Querdenker-Club gehört und habe gefragt, wo ich die besten Eindrücke, Ideen habe. So, da sagen manche Menschen unter der Dusche, sowas kann ich gar nicht sagen. Ich finde, die besten Ideen entstehen, wenn sich zwei Bereiche begegnen, die vorher noch niemand zusammengedacht hat. Insofern war ich als Sepulkralkulturexpertin in gewisser Weise Querdenkerin par excellence, weil ich bin von Hause aus promovierte Germanistin, bin dann durch einen Zufall in die Bestattungsbranche abgeworben worden und habe dann jedes Jahr eine Tagung gemacht, in der Architektur, in den sozialen Medien. Und plötzlich zwei Bereiche zusammengedacht. Und das ist entscheidend, sich selber zu fragen, was für Kompetenzen habe ich, wo kein anderer so ein Schnittstellenprofil hat und wo ich mir entweder über eine gute Zielgruppe eine Nische aufbauen kann oder über ein gutes Thema eine Zielgruppe aufbauen kann. Aber ich sage auch immer, keinen interessieren eure Ausbildung, ob ihr systemischer Coach seid, das interessiert keine Socke. Sondern du hast ja schon den richtigen, entscheidenden Punkt gesagt, Sandra, was lässt die Menschen nachts wach liegen und entweder sagen, ich habe hier eine mega Herausforderung, dafür brauche ich eine Hilfe und eine Lösung und eine Unterstützung, oder ich habe hier einen Riesenwunsch und da brauche ich jemanden, der mich da schneller hinbringt, als ich da alleine hinkommen könnte.
Okay, das heißt, es gibt, also ich, Bedarf an Coaches gibt es. Ich selbst habe im Moment 3 verschiedene Coaching-Programme, in denen ich drin stecke, zu ganz verschiedenen Themen. Also ich sage nicht, dass Coaching doof ist, aber und da kann ich leider nur die Zahlen, die schon ein paar Jahre älter sind, zitieren. Die meisten Coaches, Deutschland hat die höchste Coaching-Dichte und die allermeisten Coaches leben nicht vom Coaching, weil es für die ein Hobby-Business ist. Und gerade bei uns Frauen muss ich dann einfach mal klipp und klar sagen, wenn du denkst, du machst dich selbstständig und du denkst, du hast dann ein Coaching in Anführungsstrichen Business und verdienst damit irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Euro im Jahr und hängst dann davon ab, dass der Mann dein Leben bestreitet, dann hast du gar nichts erreicht, ne? Und das finde ich einfach so schade, dass ich denke, das ist so kurzfristig gedacht und das, also das sehe ich total. Man muss sich spezialisieren, weil ich gehe doch nicht zu einem Coach, der mir bei wirklich jedem Problem helfen kann, sondern ich gehe zu einem Coach. Deshalb habe ich so verschiedene Coaching-Programme, in denen ich gerade drin stecke, weil ich für jedes Problem habe ich einen einzelnen Coach. Weil ich einfach denke, dass dieser Coach das Thema am besten behandelt und dieser Coach macht das am besten.
Also auch genau richtig.
Ja.
Also ich habe eine Checkliste kostenfrei auf meiner Website, wie man den für sich selbst geeigneten Coach findet, aus der Erfahrung heraus erstellt, weil ich halt am Anfang gar nicht wusste, worauf man achten muss. Und die Fachkompetenz ist natürlich ganz wesentlich. Darüber hinaus natürlich auch die Persönlichkeit, und man mit jemandem sich öffnen kann, vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Aber das ist genau der Grund, warum ich mein 52-Wochen-Coaching-Power-Programm entwickelt habe. Und am Anfang geht es erstmal darum, überhaupt eine Unternehmerpersönlichkeit zu werden. Also wir alle sind ja als Selbstständige immer in 3 Rollen unterwegs. Als Fachkraft, eben der Coach, der da vor sich hin coacht, wunderbar. Als Führungskraft, da muss er sich schon überlegen, was er delegiert, was er abgibt. Und als Unternehmer, wo er wirklich ein Business aufbaut. Und die Schritte machen die wenigsten Coaches nach so einer Ausbildung zu gucken. Ich sage immer wieder, 50% des Erfolgs ist das eigene Marketing. Wer nicht sichtbar wird, kann das tollste Angebot haben.
Auch 50% der Zeit, das sage ich meinen Kunden. Und dann fallen die hinten über. Und ich so, naja, was denkst du denn, woher die Kunden kommen? Dafür musst du rödeln.
Sag mal, wir verstehen uns, genau. Das ist die unternehmerische Denke.
Genau, aber das finde ich interessant. Ich hatte vor ein paar Wochen das mittlerweile zweite Interview mit der Melanie Retzlaff, Business mit Struktur, und da haben wir darüber gesprochen, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Selbstständigen, einem Solopreneur und einem Unternehmer. Und die meisten Coaches, aber auch viele andere, ich will jetzt nicht auf den Coaches hier so rumreiten, die armen Coaches, sind Selbstständige. Das war ich auch, jahrelang. Dann geht man vielleicht den Schritt zum Solopreneur, wo man schon skalierbare Angebote hat. Aber den Schritt zum Unternehmer wagen eigentlich die wenigsten. Und ich selber würde mich auch einstufen beim Solopreneur. Und ich überlege, wie weit will ich eigentlich Richtung Unternehmer gehen? Weil Unternehmer würde bedeuten, das ganze Ding läuft ohne mich. Und das tut es im Moment nicht, weil ich erstelle den Content, ich unterrichte, ich mache die Fragerunden. Genau, aber ich bin damit auch happy. Also man muss ja auch immer überlegen, was man eigentlich möchte. Aber ist ja jetzt egal, ob so ein Coach sagt, ich möchte selber coachen, aber unternehmerisch denken, da verstehe ich, was du meinst. Was ich mal interessant fände, da haben wir auch in dem Vorgespräch schon drüber gesprochen, was muss man denn eigentlich mitbringen, um erfolgreich selbstständig zu sein? Weil, und da waren wir uns beide auch im Vorgespräch einig, es gibt tatsächlich auch Menschen, die sind wahrscheinlich in einer Anstellung besser aufgehoben. Wie erkenne ich das, ob ich denn gemacht bin zum Selbstständigen? Ist mir das in die Wiege gelegt oder kann ich das lernen? Was sagst du da?
Also ich sage gerne, alles, was mit dem Begriff selbst anfängt, ist schon mal ein guter Test, ob man zentrale Eigenschaften als Selbstständiger mitbringt. Selbstständig heißt, man braucht ein gesundes Selbstbewusstsein, denn wenn du nicht an dich selber glaubst, wie sollen dann andere an dich glauben? Dann eine Selbstverantwortung, eine Selbstführung, eine Selbstorganisation, eine Selbstreflexion. Das ist einfach etwas für Menschen, die sich nicht gern in die Hand nehmen lassen, die nicht gern irgendeinen Chef haben, der ihnen sagt, wo es lang gibt und ihnen alles vorgibt, sondern die sehr selbstorganisiert ihr Ding machen wollen. So, jetzt ist es so, mir war das ja auch überhaupt nicht in die Wiege gelegt. Ich habe zwar bin selbstständig von meinem Wesen, dass ich alleine nach Japan geflogen bin und alles Mögliche selbstständig gemacht habe. Aber nochmal so ein selbstständiges Business aufzubauen, da geht ja eine ganz große existenzielle Angst am Anfang mit einher, weil wir alle müssen unseren Lebensunterhalt verdienen. Und es ist die größte Angst, durch die alle meine Klienten durch müssen, wenn sie eine Festanstellung kündigen, sich zu fragen, wann werde ich wieder genügend Geld auf dem Konto haben, vor allen Dingen auch regelmäßig, dass ich davon leben kann, meinen Kredit abbezahlen kann, die Studien meiner Kinder bezahlen kann oder was auch immer. So, und jetzt ist es so, der Gegenspiel.
Kann ich ganz kurz, das macht es vielleicht in der Lebensmittel sogar auch noch mal schwerer, weil man hat eben diese ganzen laufenden Kosten, die man nicht unbedingt hat, wenn man mit Mitte 20 sagt, ich fange mal selbstständig an.
Genau, das ist eine vollkommen andere Startbedingung. Der Vorteil ist häufig, dass die Menschen was gespart haben, bestimmte Dinge einfach schon zurückgelegt haben. Aber der Nachteil ist natürlich, dass es da auch Verbindlichkeiten und Verpflichtungen gibt, die einen zögern lassen. So, und deswegen kommt es aber darauf an, als Unternehmer denke ich nicht mehr primär in der Kategorie des Ausgebens, weil als Angestellter denke ich mir, okay, da kommen dann meine so und so viel 1.000 Euro aufs Konto am Ende des Monats und dann gebe ich das aus, nächsten Monat kommt das wieder. Und als Unternehmer muss ich anfangen, in der Kategorie des Investierens zu denken. Und das bedeutet, wirklich zu überlegen, ob eine Ausgabe einen Return on Invest hat, weil nur dann wird es zu einem Investment. So, und jede Ausbildung, die man macht, macht einen ja wertvoller. Und bei den Coaches ist es halt häufig so, die geben relativ viel Geld für eine Coaching-Ausbildung aus, sehen aber nicht, dass sie danach investieren müssen, um dann halt, ich habe danach noch eine Ausbildung als Digitalstrategin gemacht, ein Jahr lang. Da habe ich genauso viel investiert wie in meine Coaching-Ausbildung, weil wir einfach heute glücklicherweise ganz andere Möglichkeiten haben, um Sichtbarkeit aufzubauen. Und diese alten Hardseller-Methoden nicht mehr brauchen, wo wir 1.000 Leute anrufen, damit dann irgendwie 5 hängen bleiben. Und darauf muss man sich einfach einlassen, wenn man das will. Ich frage am Anfang auch meines Programms immer, hast du eine gewisse digitale Affinität? Bist du bereit, das zu lernen, was man heute lernen muss, um mit modernen digitalen Tools Sichtbarkeit und Reichweite am Markt aufzubauen. Und das finde ich eben das extrem Spannende, dass man da auch in einer Nische sehr erfolgreich werden kann, wenn man das entsprechend aufbaut.
Ich meine sogar auch schneller, weil wenn du für ein ganz bestimmtes, vielleicht sogar relativ kleines Thema dich positionierst, für die Leute ist es ja, oder für die Menschen, irgendjemand hat mir mal gesagt, dass Leute immer so abwertend klingt, aber das ist so mein Sprachgebrauch. Für die Menschen ist es ja dann auch einfacher, dich dafür abzuspeichern. Also denke ich, und da tun sich meine Kunden manchmal schwer und ich kann ihnen das nicht verübeln, weil es so unlogisch klingt. Ne? Je spitzer ich mich positioniere, möchte man eigentlich denken, da grenze ich so viele Menschen jetzt aus. Wenn du sagst, du bist für die Menschen in der Lebensmitte, dann denkt jemand, der das liest vielleicht, die ist nicht für mich, weil ich bin zu jung oder zu alt. So, für dein Programm. Aber eigentlich hilft dir das, besser gefunden zu werden, weil du dich abhebst und auch nicht mehr für alle da bist. Und es auch leichter ist, dich zu empfehlen, wenn jemand, wer ist denn die Kerstin Gerne? Dann kann ich sagen, ja, das ist die Frau für Neuanfänge in der Lebensmittel. Das ist halt prägnant, das kann man so sagen. Mhm. Ne? Und wenn man einfach nur Coach ist, dann ist man Coach für Potenzialentfaltung. Das ist so, was ja, ist das ist eigentlich?
Aber zwei Beispiele dafür. Also ich bin ja am Anfang auch von vielen Journalisten gefragt worden, wo wollen Sie denn Ihre Kunden finden? Und ich konnte das denen am Anfang nicht beantworten. Ich wusste das selber nicht. So, und heute kann ich ganz entspannt sagen, nicht ich finde die, sondern die finden mich. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das hat natürlich auch wieder was mit Selbstvertrauen, Mut, Zuversicht zu tun, dass man das aufbauen kann und dass man das schaffen kann. Und ich bringe mal ein Beispiel aus meinem Buch. Der Alfons Stücke ist ausgewandert aus Deutschland nach Sri Lanka und hat dort drei wunderbare Öko-Lodges aufgebaut. Singaraja Garden Eco-Lodge. Also wer einen traumhaften Urlaub machen möchte, wundervoll.
Am besten das Buch von Kerstin kaufen und dann da drin den Herrn finden.
Genau. Und dann, der hat drei Lodges auf Sri Lanka, wo man nur mit einem Tuk-Tuk hinkommen kann. Da ist nicht mal eine normale Anbindung. Und der lebt davon. Der ist das Jahr über ausgebucht. So, und sowas ist heute über die digitalen Medien machbar. Und wenn ein Mensch es schafft, im hintersten Winkel von Sri Lanka gefunden zu werden, dann schafft ihr das, wenn ihr in der Mitte Deutschlands oder wo auch immer, auf welchem Dorf sitzt, auch.
Hm. Ja, definitiv.
Und es gibt das schöne Buch The Blue Ocean Strategy, wo er eben auch zeigt, wir müssen schauen, dass wir aus dem roten Ozean rauskommen, wo sich eben alle tummeln, eben Coaches für Potenzialentfaltung, gibt es Tausende, die können davon nicht leben, kriegen über Empfehlung vielleicht den einen oder anderen mal und dann zu sagen, wo sind denn die blauen Ozeane, wo ich aber dann was aufbauen kann, wo ich leuchtturmartig auch sichtbar werde.
Mhm. Ja, das Buch ist klasse. Ich habe das und das Nachfolgerbuch auch gelesen und die Übung gemacht. Ich finde die Übung teilweise schwer. Genau, aber so für alle, die zuhören, also es ist definitiv eine lohnenswerte Lektüre. Ich verlinke es in den Shownotes. Und es geht darum, zu analysieren, was die anderen machen und dann eigentlich auch absichtlich etwas zu finden, was das Gegenteil davon ist oder sich in den Kategorien, über die man sein Angebot definiert, so abhebt vom Rest. Ne? Und dann wird der Cirque du Soleil wird immer als Beispiel genommen. Mhm. Ja. Ja. Okay. Gut. Das heißt, du würdest sagen, welche Eigenschaften braucht es, um erfolgreich selbstständig zu sein? Sind eher Dinge, die man lernen kann, weil es viel mit dem Selbst zu tun hat. Um das nochmal diese Frage abzuschließen.
Ja, was ich interessant finde, dass alle, ich habe ja nun mit Hunderten von Coaching-Klienten das Ganze schon durchlaufen, alle gehen am Anfang durch eine immense Phase der Angst durch die ich auch durchgegangen bin.
Ich auch übrigens. Ich hatte eine Magenschleimhautentzündung am Anfang, weil ich nicht wusste, wie das alles funktionieren soll.
Und was dann eben ganz spannend ist, in dem Moment, wo die Angst kommt, neigen wir alle dazu, dass wir wieder zurück zum Vertrauten wollen. Das heißt, wir haben schon mit dem Kopf, mit dem Herzen ein bisschen entschieden, wir wollen selbstständig werden. Dann kommen die Zweifel auf, die Ängste, die Sorgen, die Unsicherheiten. Also was machen wir? Wir bewerben uns hektisch nach rechts und links auf angestellte Stellen. Habe ich auch gemacht.
Ich auch.
Du auch gemacht.
Halbtagsjob. Ja.
Halbtagsjob, genau. Wir überlegen dann, an welchem Strohhalm können wir uns festhalten, um irgendwie doch sowas von der Sicherheit abzubekommen. Deswegen empfehle ich auch gerne ein Standbein-Spielbein-Modell für Menschen, die aussteigen. Zu sagen, dass man erstmal eine Selbstständigkeit aufbaut, also bloß nicht alles gleich hinwerfen, sondern gut schlafen können. Selbstständigkeit aufbauen, wenn man dann merkt, es ist ausbaufähig und es kommen immer mehr Kunden, dass man dann halt den Halbtagsjob aufgeben kann. Ich will damit nur sagen, das ist normal, da gehen alle durch, da kommt keiner dran vorbei. So sind wir von unserer Psyche gestrickt, weil die Angst hat ja eigentlich eine positive Funktion. Die soll uns ja davor bewahren, dass wir ins Risiko gehen, was wir nicht mehr kalkulieren können. Wir alle bewegen uns in drei Zonen, der Komfortzone, wo wir zwar jetzt sitzen, im Warmen, satt, und dann kommt die Risikozone. Und man muss die Bereitschaft haben, sein Näschen mal in die Risikozone zu stecken. Wenn man das nicht hat, ist der Weg des Selbstständigen für einen nicht gemacht, weil man wird immer wieder auf Herausforderungen treffen, die man noch nie vorher erlebt hat. Und ich kann nur sagen, meine Lernkurve war in den letzten 7 Jahren echt steil. Aber für jemanden, der neugierig ist und der gerne lernt, da ist das natürlich für die grauen Zellen ein funkelndes Feuerwerk, wo man sich immer lebendig fühlt und tolle Sachen dazu lernen kann. Und dann kommt aber eben die Panikzone und die gilt es auf jeden Fall zu vermeiden. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich war in meinem Leben 2-mal da drin, 1-mal als Paragliding-Pilotin. Ich kann nur sagen, das will man nicht erleben. Und deswegen ist es so entscheidend, dass man sich halt Menschen sucht, die einen bei Phasen, die man nicht alleine, wo einfach zu viel Unsicherheiten ist, genau wie du das auch machst. Du suchst dir deine 3 Coaches für 3 Themen, die für dich relevant sind. Und es ist ein Investment, weil du weißt, du gibst zwar Geld aus und du kommst schneller zum Ziel und du kannst deine Ängste überwinden und du weißt einfach, wie du es tust. Und was ich gemerkt habe, die Menschen, alle Menschen sind extrem umsetzungsstark, wenn sie ganz genau wissen, was sie zu tun haben. Und deswegen laufen ja auch deine und meine Programme einfach gut, weil wir pädagogisch, didaktisch aufbereitet haben, was muss man tun, wenn man ein Business erfolgreich aufbauen will. Und ich gebe ja Punkt für Punkt in diesen 52 Wochen einfach alles nur weiter, was ich gemacht habe. Das ist kein Theoriegelaber, sondern es ist extrem praxisorientiert, umsetzungsorientiert. Und ich habe einfach gemerkt, ich hatte keine Lust mehr, immer wieder das Gleiche zu erzählen. Wie baut man eine konvertierende Website auf der automatisch aus Besuchern Kunden werden? Dafür gibt es ja Strategien. Und da habe ich gesagt, so, und alles, was reiner Know-how-Transfer ist, das wandert jetzt in die Akademie rein, dass die Leute das mit Videos und Podcasts und Texten lesen und umsetzen können. Und dann ist aber ja das Wertvolle im Coaching, 1:1 zu gucken, wie wendet man das jetzt auf einen Einzelfall an? So entstehen halt solche Programme. Und das ist einfach wirklich toll zu sehen, dass die Menschen, wenn sie umsetzungsorientiert sind, auch mit 7 Meilenstiefeln vorankommen.
Ja, also ich muss sagen, Selbstständigkeit, weil ich bin ungeduldig und ich war schon als Kind extrem neugierig und auch wissbegierig. Also in der Schule war ich einfach auch gern die Streberin, weil ich gern gelernt habe. Und ich finde, das kann ich eigentlich nur in der Selbstständigkeit ausleben. Also ich habe in meinen Angestellten, klar, in meinen Jobs habe ich ja auch viel gelernt, weil ich hatte sehr fordernde Chefs und habe ja auch ständig neue Sachen gemacht. Aber ich hätte mich zum Beispiel nie mit Persönlichkeitsentwicklung als Angestellte beschäftigt. Das kam ja erst, als ich selbstständig war und mich zeigen musste. Und dann dachte so, oh fuck, vor allem musst du mal an deinem Selbstwert arbeiten, weil so wird das nichts mit Kundengewinnung. Also da eigentlich ist es großartig, wenn man das so rumsieht. Ich würde dir gerne noch eine Frage stellen, weil ich die so spannend finde und ich glaube, meine Kunden sich das auch fragen. Und zwar, woher weiß ich, ob meine Idee zu mir passt und funktioniert? Wenn jetzt Kunden zu dir kommen, wissen die schon, was sie machen wollen? Oder sagen die, Kerstin, ich habe so eine vage Idee, aber ich habe eigentlich, oder sagen die, ich will einfach was ändern, hilft mir überhaupt, die Idee zu finden? Wie gehst du da vor oder hast du da so ein paar Tipps für uns?
Also ich habe tatsächlich mein Programm für 2 Gruppen aufgebaut. Die einen sind schon selbstständig, teilweise sogar schon sehr lange, aber die wollen einfach erfolgreicher werden. Und die anderen, die fangen gerade erst an, die starten ganz bei null. So, jetzt ist es so, ich habe mal eine Zeit lang ein Seminar gegeben, How to think like an entrepreneur. Wie entwickelt man überhaupt eine Geschäftsidee? Ich empfehle gerne, erstmal ein Ideentagebuch zu führen. Und das Rad muss nicht ständig neu erfunden werden, sondern es muss teilweise einfach nur weiterentwickelt werden.
Was ist ein Ideentagebuch?
Einfach alles aufschreiben, was einem so an den Geschäftsideen kommt. So ein kleines Tagebuch, Ideen sammeln. Erstmal nur sammeln, ohne zu bewerten. Einfach erstmal nur sammeln. So, und dann zu gucken, wenn man mit ganz wachen Augen durch die Welt geht, was ärgert einem, was fehlt einem und wo hat man einfach selber einen Riesenbedarf. Weil ganz oft entstehen Geschäftsideen genau so. Kleines Beispiel, jemand sitzt auf dem Campingplatz, trinkt eine Flasche Wein, ist bester Laune, macht eine ausholende Geste beim Reden, schmeißt die Weinflasche um, ärgert sich fürchterlich, weil die Weinflasche war ein guter Wein, ist ausgelaufen. So, am nächsten Tag nimmt er sich einen Draht, wickelt den um die Weinflasche rum, steckt den in den Boden rein. Weinflasche kann also nicht mehr umkippen. Kommt ein anderer auf dem Campingplatz vorbei, sagt, ey, das ist ja genial, kannst du mir das auch machen? So, und schon ist eine Geschäftsidee geboren. Dieser Mann ist Millionär geworden, der ein Produkt für einen Campingplatz entwickelt hat. So, das reicht manchmal ja ein einziges Produkt aus. So, das heißt natürlich noch nicht, dass aus jeder Idee sofort Millionär wird. So, dann ist ja auch immer eine Frage, aus welchen Motiven gründet man? Es gibt die exit-getriebenen Gründer, die wollen halt gerne an die Börse, die wollen schnell den schnellen Euro machen. Und es gibt die Menschen, die wirklich ihre Berufung suchen und aus einer ihrer Erfüllung finden wollen, gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Und da sind Dinge natürlich dann auch nur bedingt skalierbar. Mir macht das extrem viel Freude, mit meinen Klienten zusammenzuarbeiten. Ich kann die ja nicht wegskalieren, sondern ich kann nur schauen, wie ich bestimmte Sachen skaliere, um mehr Zeit für meine Klienten dann zu haben. So, und dann zu gucken, dass man möglichst eine Resonanz von Kopf und Herz hinbekommt. Man kann sich alles Mögliche ausdenken. Und da gibt es eine ganz einfache Coaching-Frage, die man sich stellen kann. Das ist eine Skalierungsfrage auf einer Skala von 1 bis 10. Augen zumachen, sich fragen, wie viel Energie steckt da drin. So, 1 ist ganz niedrig, 10 ist ganz hoch. Und wenn man da eine Geschäftsidee hat und sagt, naja, die findet man selber 3 bis 4, dann muss man darüber nicht weiter nachdenken. Sondern es geht natürlich um Ideen, wo man zum einen glaubt, dass die Marktpotenziale haben können, aber zum anderen einem selber eben auch richtig viel Freude machen. So, und das mache ich dann in meinen Coachings, dass ich mir Geschäftsideen mit Menschen zusammen anschaue. Und da habe ich inzwischen ja, weil ich viel Erfahrung gesammelt habe durch das Buch und durch die Coachings, dass man guckt, wie kriegt man möglichst schnell einen sogenannten Proof of Concept hin. Man braucht ganz schnell erste Pilotkunden, wenn man dann eine Idee gefunden hat, mit der man starten möchte, erste Pilotkunden, um sich Feedback zu holen und um zu schauen, ob das funktionieren kann. Weil man kann immer davon ausgehen, etwas, was man selber braucht, brauchen auch noch ein paar andere. Ich habe mir gesagt, ich kann nicht die einzige Person auf Erden sein, die mit fast 50 es nicht mehr aushält, angestellt zu sein und was Neues machen möchte. Da muss es doch noch ein paar andere geben. Und das war nachher total spannend zu sehen, dass es tatsächlich Menschen gibt, die eben in der Lebensmitte oder mit 50 oder sogar teilweise auch über 50 drüber nachdenken, nochmal was Neues zu machen und dann schauen, gibt es sowas wie eine Universität oder eine Ausbildung oder ein Mentorenprogramm oder wie auch immer. So, und das heißt, wenn man selber was braucht, gucken, wer braucht es noch? Und dann kann man das sehr, also gehört auch zu meinem Programm dazu, ein Proof of Concept zu machen und das so früh wie möglich.
Ja, das ist wahrscheinlich, das ist so ein wichtiger Schritt und es ist einer, den ich häufiger sehe, den die Menschen nicht machen wollen, weil sie Angst davor haben, dass sie dieser Idee gute Nacht sagen müssen oder diese Idee loslassen müssen, weil sie sich dafür andere Menschen einfach nicht interessieren.
Ja, in der Startup-Szene heißt es, scheitere so früh wie möglich.
Ja.
Also
ja.
Das ist, glaube ich, was man den Menschen mitgeben kann. Der Gegenspieler der Angst ist der Mut. So, und wer den Mut nicht hat oder entwickelt in kleinen Schritten, weil Mut kann man wirklich entwickeln, eine kleine Challenge. Und dann werden die Ringe von Mal zu Mal immer größer. Ich bin oft erstaunt, dass Menschen sagen, wow, wie mutig das alles sei, was ich machen würde. Das habe ich ja nicht von heute auf morgen gemacht, sondern hier einen kleinen mutigen Schritt, da einen kleinen mutigen Schritt. Und dann werden die Grenzen einfach verschoben und werden größer.
Ja, definitiv. Genau, das sage ich meinen Kunden auch immer wieder, wenn die sagen, Sandra, jetzt soll ich diesen... Also im Bestsellerkurse unterrichte ich, wie sie Online-Kurse bauen und verkaufen. Und da ist ja auch die ganze Vorarbeit dabei, welches Thema macht eigentlich Sinn und wo ist Bedarf. Und wenn ich dann den Launch erkläre und sage, naja, und dann machst du ein Verkaufswebinar, dann werden viele auch erstmal ganz panisch. Und dann muss ich dem beibringen, siehst du, und deshalb ist es vielleicht gut, dass du klein startest und im ersten Launch nicht gleich 1.000 Leute im Webinar hast, sondern vielleicht nur 300 und vielleicht auch während des Launches vorher schon mal bei Facebook Live gegangen bist und schon mal 20 oder 40 Leute hattest, die dir zugucken, weil wir das ja brauchen, um da so reinzuwachsen. Also das kenne ich ja bei mir selber auch. Also das ist ja das Gute, man fängt ja nicht bei 1.000 oder einer Million an, sondern man fängt ja klein an. Also das kann man eigentlich auch wertschätzen, dass man langsam wächst. Ja.
Und bei uns hört es ja auch nie auf, mutige Schritte zu machen. Also ich habe mein 52-Wochen-Programm in den Rauhnächten des letzten Jahres mir überlegt und habe gesagt, es kann so nicht weitergehen. Weil man eben als Coach sich wirklich zu Tode arbeiten kann. Und dann habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt den mutigen Schritt, ich nehme keine Coaching-Mandate mehr an sondern noch 10 Piloten für die Akademie, die parallel zum Aufbau meiner Akademie mit mir das durchlaufen wollen. Das war wirklich ein mutiger Schritt, zu allen Coaching-Anfragen Nein zu sagen. Und ich bin 3 Monate später mit 10 Piloten gestartet.
Ja, das kenne ich aber auch. Ich habe ja am Anfang, also um selber auch Online-Marketing und Social Media besser zu lernen, hatte ich ja kleine Unternehmen, für die habe ich Facebook betreut, Newsletter geschrieben, gebloggt, also für die habe ich das Online-Marketing gemacht. Und irgendwann hatte ich 5 und war völlig am Limit. Also ich habe dann echt viel gearbeitet und hatte gar keine Zeit mehr für meinen eigenen Blog. Und ich wusste aber immer, ich hatte mich selbstständig gemacht, weil ich irgendwann, ich will dieses reine Online-Business aufbauen und ich will Online-Kurse verkaufen mit meinem Wissen. Das war mir, also dieses Format war mir einfach ganz wichtig. Und dann habe ich 3 Kunden entlassen und hatte nur noch 2. Und die 2 haben mir so viel Geld gebracht, dass ich gerade so die Fixkosten drin hatte. Aber wirklich, da ging nichts mehr mit Reisen und extra. Und ich hatte aber Zeit gewonnen. Und ich glaube, diese Mischung aus, ich gehe nicht in die totale Panik, weil ich nicht weiß, woher die Miete kommt, aber ich habe einen schmerzhaften finanziellen Einschnitt gemacht und gewinne dadurch Zeit, hat dazu geführt, dass ich dann wirklich richtig Gas gegeben habe und so dann anfangen konnte, meine Online-Kurse zu launchen. Also ich glaube, das sind dann gute Schritte, wenn man sie macht, weil so das richtige Level von Aufregung und Motivation damit spielt, ne? Ja. Sehr schön.
Ja, und deswegen schicke ich auch immer alle, die zu mir kommen und einen Online-Kurs machen wollen, Stante, bitte weiter zu dir.
Wunderbar, das freut mich. Vielleicht sollte ich dann andersrum meine Kunden, die noch gar nicht wissen, was sie jetzt genau machen wollen, wo ich immer sagte, bist du bei mir zu früh, weil ich fange an mit, wenn du eine Idee hast, kann ich dir zeigen, wie du die vermarktest, aber ich kann dir nicht helfen, eine Idee zu finden. Die sollte ich dann mal zu dir schicken. Sehr schön. Wir müssen leider schon zum Ende kommen, liebe Kerstin. Wo können wir jetzt die Hörer und Zuschauer hinschicken? Also eine Webseite, kerstingernick.de, verlinke ich auch in den Shownotes, sandraholze.com/90. Dann hattest du vorhin, das verlinken wir auch, ne? Du hattest eine Checkliste angesprochen, wie man den richtigen Coach findet. Das finde ich sehr spannend. Und dann hast du ja das 52-Wochen-Programm. Das sollten wir auch verlinken. Dafür kann man sich dauerhaft bewerben oder öffnet es nur einmal im Jahr die Türen? Wie funktioniert das?
Also ich fange an, als Unternehmerin zu denken und deswegen habe ich das Programm ganz modular aufgebaut, dass man jederzeit einsteigen kann und auch nicht das ganze 52-Wochen-Programm mehr durchlaufen muss. Das kann man heute auch in kleineren Päckchen machen. Und was wir noch verlinken können für deine Klientinnen oder Anfragenden, die noch gar nicht so genau wissen, was sie machen wollen. Ich habe ein E-Book geschrieben, Coach dich selbst, 5 Strategien für deinen Neuanfang. Und das kann man einfach selbst für sich mal durcharbeiten, dass man für sich ein Stärkenprofil erstellt, dass man für sich ein Vision Board erstellt, dass man herausfindet, ob man das Gefühl hat, wirklich eine Unternehmerpersönlichkeit zu sein oder nicht, ob man diesen Schritt gehen möchte. Und da hilft es einfach ganz stark, die richtigen Fragen gestellt zu bekommen und mal in so eine Selbstreflexion reinzugehen.
Ja, und dann gibt es ja auch noch dein Buch. Mein Gott, wir haben jede Menge Sachen zu verlinken. Genau. Das Buch unbedingt. Ich habe es noch nicht gelesen, aber ich werde es jetzt lesen, weil mich das sehr interessiert. Werde, was du kannst, wie man ein ungewöhnlicher Unternehmer wird. Das verlinken wir auch noch.
Ja, aber ich glaube, da kommt man zum einen auf Ideen und man bekommt, also ich habe es ja geschrieben als Mutmachbuch, einfach zu sehen, es sind 21 Menschen, die alle gewagt haben, eine Festanstellung aufzugeben, um den mutigen Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen und mit Ideen, die mit dem, was sie vorher gemacht haben, nichts zu tun hatten. Da gibt es eine Theologin, die ein Bestattungsunternehmen aufgebaut hat. Da gibt es einen Juristen, der Online-Parfümeur geworden ist. Da gibt es einen, der war Elektromekatroniker, der dann auf Sri Lanka Lodges gebaut hat. Und das ist einfach faszinierend in meinen Augen. Also ich werde ja manchmal gefragt, was ist denn ein ungewöhnlicher Unternehmer oder eine ungewöhnliche Unternehmerin? Dann sage ich, das sind Menschen, die entweder alte Märkte revolutionieren oder neue Märkte schaffen. Und dass sowas möglich ist, dass man einen Neuanfang in der Lebensmitte in einem komplett neuen Bereich macht und daran unglaublich viel Freude haben kann, das aufzubauen. Und dann heißt es ja ganz oft, naja, das ist ja total einfach, wenn man die erfolgreichen Leute porträtiert. Stopp! Die sind alle durch schwere Phasen durchgegangen. Und der Martin Niebelschütz beispielsweise, der mein Parfum gegründet hat, den habe ich kontaktiert. Da war er gerade in einer Insolvenz. Der hatte gerade 80 Mitarbeiter entlassen und alles gegen die Wand gefahren. Und er hat gesagt, du willst mich gar nicht interviewen. Ich dachte, doch, gerade. weil das gehört dazu und das ist ja auch entscheidend, wie geht man dann wiederum mit so einer Insolvenz um. Und er hat nachher dann ein Crowd-Investing gemacht, bin heute Mini-Investoren des Unternehmens und hat innerhalb von einer Woche 500.000 Euro eingenommen. Da gehörte natürlich was dazu, der hatte vorher schon die mediale Sichtbarkeit aufgebaut. Aber auch da, der Umgang mit Hürden gehört natürlich zum Aufbau einer erfolgreichen Selbstständigkeit auch dazu. Und es gibt keinen Unternehmer, der nicht über solche Hürden hinwegklettern musste und Herausforderungen meistern.
Aber was man nicht vergessen darf, ist, ich lese gerade auch immer wieder, weil so das Thema Einkommen gerade jetzt auch im Wahlkampf vielleicht so relevant ist, der einzige Weg in Deutschland, wohlhabend zu werden, ist der, Unternehmer zu sein. Und ich glaube, die Risiken, die man hat, für die wird man belohnt mit einem überdurchschnittlichen Einkommen, was man als Angestellter im Normalfall einfach nicht erreicht.
Ja, und da vielleicht auch noch ein Tipp für alle Selbstständigen. Es gibt ja den Verband der Selbstständigen und Gründer Deutschland, den VGSD. Das ist eigentlich eine der ganz wenigen Interessenvertretungen von Solopreneuren und Selbstständigen. Und ich finde es skandalös, wie wir als Solopreneure besteuert werden mit der Einkommensteuer, wie schnell wir im Spitzensteuersatz landen, wie viel wir abdrücken müssen. Und ich finde, da müsste sich wirklich in den nächsten Jahren etwas dran ändern. Und das können wir natürlich nur kollektiv verändern.
Okay, ich habe von dem Verband noch nie gehört, aber ich finde es auch skandalös. Da bleibt dann nur der Weg, die GmbH zu gründen.
Genau.
Oder auszuwandern, aber das geht nicht, weil man da eine Wegzugsbesteuerung hat, die einen arm macht. Das hatte ich ja letztes Jahr auch schon die Idee. Okay, wunderbar. Wir müssen zum Schluss kommen, weil du gleich deinen nächsten Termin hast. Sonst würde ich gerne noch weiter quatschen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und das Gespräch. Und die, die jetzt zugehört haben, es lohnt sich wirklich, bei Kerstin mal vorbeizuschauen, das Buch zu lesen oder auch das Freebie sich zu holen. Das ist auch direkt auf der Webseite, ne? Die fünf Schritte, wie man die Idee entwickelt. Wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Kerstin.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Sandra. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich wünsche allen, die mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen, das wirklich mal auf Herz und Nieren zu prüfen. Weil ich kann nur sagen, es war der beste Schritt meines Lebens. Werde was.
Dito.
Wer, wenn nicht du, wann, wenn nicht jetzt.
Wunderbar, danke. Das war ein wunderbares Gespräch. Aber vielleicht bist du auch schon längst selbstständig und bist an dem Punkt, wo du sagst, ich will skalierbare Angebote entwerfen. Ich habe gutes Wissen, ich bin Experte für mein Thema und will diesen Online-Kurs jetzt bauen, Sandra. Wunderbar, ich höre dich. Dann komm zu meiner Webseite sandraholze.com und trag dich in die Warteliste ein für Bestsellerkurse. Bestsellerkurse ist meine Anleitung, mit der du hilfst, einen fantastischen Kurs, sprich einen Kurs zu bauen, der deinen Kunden Ergebnisse bringt und diesen erfolgreich zu launchen. Bestsellerkurse startet Mitte September. Wenn du auf der Warteliste stehst, verpasst du den Start nicht und natürlich auch nicht den Frühbucherbonus, den es gibt. Ansonsten findest du die Shownotes zu dieser Folge bei sandraholze.com/80. Und zu guter Letzt will ich dir noch sagen, es gibt wunderbare Live-Tutorials mit mir, die fantastisch ankommen bei denen, die teilnehmen. Jeden Dienstag 9 Uhr, völlig gratis. Hier lernst du in 30 Minuten oder weniger eine konkrete Marketing-Sache, die du sofort für dein Business umsetzen kannst. Ich kann dir nur raten, melde dich dafür an. Die Dinger sind absolut werbefrei. Es geht mir einfach nur darum, dir etwas zu zeigen. Denn, wie du weißt, nur Taten bringen Ergebnisse. Bis nächste Woche.